Wenn ich jetzt guten Morgen sage, so war das ein Wunsch. Den haben wir uns heute aber schon oft gewünscht, alle. Aber was ist eines der meisten Wünsche, die man wünscht? Oh, ihr wisst ja. Ja, wunderbar. Gesundheit ist das, was man am meisten wünscht. Ja, das stimmt. Und ich möchte mit zwei Psalmtexten auf dieses Thema einstimmen. Den ersten Text, den ich anführe, der steht im Psalm 107. Dort steht, Gott sprach nur ein Wort und sie wurden gesund. Wir haben hier einen Erfahrungsbericht aus dem Volk Israel. Wir haben das hier niedergeschrieben, was Menschen aus dem Volk Gottes erlebt haben. Gott sprach nur ein Wort und sie wurden gesund. Und David, der sagte mal, Herr, mein Gott, als ich zu dir schrie, da machtest du mich gesund. Hast du auch die Erfahrung gemacht wie David? Du schriest zum Herrn und du warst gesund. Oder ist es nicht vielmehr so, dass wir trotz unserer Gebete immer wieder krank werden? Und tatsächlich ist es so, es gibt Krankheiten, die werden einfach nicht geheilt. Ich möchte heute unsere Gedanken auf Krankheit und Gesundheit lenken. Und als Grundlageüberlegungen möchte ich hauptsächlich die Bibel nehmen. Wir wollen nachforschen, was Gott uns zu diesem Thema zu sagen hat. Und ich habe mir drei Fragen genommen, drei Fragen, die ich an die Bibel stellen will. Und wir wollen uns dazu hören, was die Bibel sagt. Die erste Frage ist die, woher kommt Krankheit? Was ist die Ursache von Krankheit auf dieser Welt? Und ist Krankheit unvermeidlich? Und die zweite Frage, die wir stellen wollen, wie bleiben wir gesund und wie bleiben wir von Krankheiten verschont? Und die dritte Frage natürlich auch, wo finden wir Heilung, wenn wir krank sind? Als erstes möchte ich mal lesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 9. Johannes Kapitel 9, und dort lese ich die Verse 1 bis 3. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Meister, fragten die Jünger ihn, warum ist dieser Mann blind geboren? Ist es wegen seiner Sünden oder wegen der Sünden der Eltern? Es lag nicht an seinen Sünden oder den Sünden seiner Eltern, antwortet Jesus. Er wurde blind geboren, damit die Kraft Gottes an ihm sichtbar werde. Hier spricht Jesus über einen Kranken, über eine Krankheit und deren Ursache. Das heißt, Jesus sagt eigentlich nichts über die Ursache der Erkrankung. Es bleibt nur die einfache Feststellung, es war ein Mann da, ein junger Mann, der war blind. Und das sagen die Menschen. Warum war der Mann blind? Ja, sie gehen sogar weiter. In Johannes 9, Vers 34 steht, du bist ganz in Sünden geboren, du bist ein Sünder. Wie kamen die Jünger zu der Frage, wer ist schuld, dass dieser Mann blind ist? Für die Pharisäer der damaligen Zeit war es ein direkter Zusammenhang zwischen dem Kranksein eines Menschen und der persönlichen Schuld. Dieser Mensch hat eine Sünde begangen, also der ist schuld, dass er krank ist. Für sie war das eine Selbstverständlichkeit. Damals. Manchmal denke ich, auch bei unseren Zeitgenossen ist dieser Gedanke nicht weit weg. Ich möchte noch einen weiteren Text nehmen. Im Johannesevangelium Kapitel 5. Johannes Kapitel 5. Und lese dort von Vers 1 bis Vers 9. Danach ging Jesus zu einem der jüdischen Feste nach Jerusalem hinauf. Innerhalb der Stadtmauern in der Nähe des Schaftors befindet sich ein Deich mit 5 Säulenhallen, der auf Hebräisch Bethesda heißt. Scharen von kranken Menschen, Blinde, Gelähmte oder Verkrüppelte lagen in den Hallen. Einer der Männer, die dort lagen, war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn sah und erfuhr, wie lange er schon krank war, fragte ihn: Willst du gesund werden? Herr, ich kann nicht, sagte der Kranke, denn ich habe niemanden, der mich in den Deich trägt, wenn sich das Wasser bewegt. Während ich noch versuche, hinzugelangen, steigt immer schon ein anderer vor mir hinein. Und Jesus sagt zu ihm: Steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er rollte die Matte zusammen und begann umherzulaufen. Und noch Vers 14. Später traf Jesus diesen Mann im Tempel wieder und sagte zu ihm: Du bist jetzt gesund. Nun höre auf zu sündigen, damit dir doch nicht Schlimmeres widerfahre. Jesus heilte hier einen Mann, der 38 Jahre an einer Krankheit litt. Was er genau hatte, wir wissen es nicht. Man kann nur lesen, dass er unter anderem auch schlecht zu Fuß war, denn er war immer später am Deich als andere. Und dann sagt Jesus hier eigenartigerweise: Sünde nicht mehr. Sündige nicht mehr, damit du nicht etwas Schlimmeres als deine Krankheit erlebst. Hey, hat Krankheit doch etwas mit Sünde zu tun? Vielleicht finden wir auf diese Frage eine befriedigende Antwort in der Bibel. Und ich möchte dazu ganz am Beginn der Weltgeschichte beginnen. Das Wort Gottes fängt an mit dem Satz: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und einige Zeilen weiter steht dann: Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Wenn Gott alles so geschaffen hatte, dass es nach seiner Meinung sehr gut war, dann gab es bei der Schöpfung auf der Erde noch keine Krankheit. Denn Krankheit ist nicht sehr gut, damit sind wir uns einig. Woher kommt dann, frage ich euch, woher kommen dann Krankheiten auf dieser Erde? So vom Weltraum zugeflogen? Durch die sogenannte Evolution? Nee, da kann es nicht sein, durch die Evolution wird alles besser angeblich. Aber wir glauben an die Schöpfung durch Gott. Also woher kommt Krankheit? Hat Gott, als er am 5. und 6. Tag die Lebewesen geschaffen hat, nicht auch die Bakterien und Viren geschaffen? Ich denke, ich glaube fest daran. Doch wie viel Krankheit entsteht durch diese kleinen Dinge? Wo steht in der Bibel das erste Mal, dass jemand krank ist? Bibelquiz. Es ist der Ausspruch: Dein Vater ist krank. Ha, kommt's? Es war um das Jahr 859 vor Christus, als man Josef im Ägypten die Nachricht brachte: Dein Vater ist krank. Stellt euch vor, nach über 2000 Jahren Menschheitsgeschichte, man nimmt an, dass von der Schöpfung bis zu Josef 2000 Jahre vergangen sind, nach über 2000 Jahren Menschheitsgeschichte wird das erste Mal in der Bibel definitiv das Wort gebraucht: Da ist ein Mensch krank. Die erste Krankheit jedoch, die in der Bibel beschrieben ist, steht in 1. Mose 16. Dort spricht Sarai zu ihrem Mann: Sieh, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Ich denke, wir können zustimmen, das ist eine Krankheit. Sarai konnte keine Kinder bekommen. Und da steht er eindeutig zum Gegensatz zur Anordnung Gottes: Seid fruchtbar, mehrt euch. 11 Jahre vor diesem Bericht wird von einem anderen Geschehen berichtet. Da ist der Pharao in Ägypten und sein Haus. Sie litten an Plagen, wieder wegen dieser Sarai. Der Herr plagte den Pharao und sein Haus um Sarai, Abrahams Frau, willen. Was war das geschehen? Abraham zog nach Ägypten wegen großer Hungersnot und er hatte dort Angst, seine Frau möchte ihm gefallen, sagte seine Schwester. Und der Pharao nahm dann die Sarai bei ihm auf, weil sie schön war, und daraufhin bekam dieser Pharao von Gott die Plagen geschickt. Ob das Krankheiten waren, ich weiß nicht. Aber wenn in der Bibel von Plagen geschrieben wird, die eine Familie treffen, dann sind das meistens doch mit Krankheiten verbunden. Ist euch was aufgefallen? Ich habe hier zwei Krankheitsgeschehen, die von Gott geschickt wurden. Die Menschen wurden krank, weil es Gott so wollte. Gott plagte den Pharao. Und Sarai, der Herr, hat mich verschlossen. Es gibt noch etliche solche Berichte in der Bibel. Schon wieder wegen Abraham und Sarai wurde im Haus Abimelechs jeder Mutterleib verschlossen. Da gibt es Jakob, der bekam ein Hüftleiden, nachdem er von Gott geschlagen wurde. Die Ägypter bekamen von Gott offene Geschwüre, als Pharao das Volk Israel nicht ziehen lassen wollte. Miriam, die Schwester Mose, wurde als Strafe aussätzig. Man könnte diese Aufzählung noch lange fortsetzen, wo berichtet wird, Gott schickt Krankheiten. Also die Frage, woher kommt Krankheit? Von Gott. Könnte man vorschnell sagen. Diese Berichte ließen darauf schließen. Kommen die Krankheiten nur von Gott, oder? Interessanterweise beginnen die Berichte über Krankheiten in der Bibel erst nach 2000 Jahren Menschheitsgeschichte. Was war denn in dieser Zeit zwischen alles sehr gut geschaffen und den ersten Berichten über Krankheit zur Zeit Abrahams? Es gibt noch Berichte in der Bibel, wenn wir weiter zurückgehen. Zwei Berichte, da wird von Krankheit Leid berichtet. Ein interessanter Bericht in 1. Mose 4, da ist von Lamech berichtet. Und Lamech, der sagt zu seinen Frauen, fürwahr einen Mann erschlug ich für meine Wunden, einen Knabe für meine Striefen. Und dann sagt er noch, wenn kein siebenmal gerecht wird, so wird Lamech 77-fach gerecht. Was war hier geschehen? Dieser Lamech hatte eine Wunde bekommen, er war krank, und daraufhin hat er den Mann erschlagen. Dann prahlt er noch, was für eine Ungeheuerlichkeit in der siebten Generation nach Adam. Und jetzt frage ich mich, woher kommen die Krankheiten, die Wunden Lamechs? Woher die Wunden Abels? Kamen die von Gott? Nein, von Menschen. Und jetzt möchte ich mal eine These aufstellen zum Nachdenken nur. Der Mensch wurde von Gott geschaffen als sterbliches Wesen. Das heißt, der Mensch war bei seiner Erschaffung durch Gott nicht unsterblich, sondern der Vergänglichkeit unterworfen. Und möglicherweise wird der Mensch nach der Auferstehung auch nicht automatisch Unsterblichkeit haben. Ich habe einen Beweis in der Bibel. Paulus schreibt an Timotheus von Gott und da sagt er, Gott, der allein Unsterblichkeit hat. Also wenn Gott allein Unsterblichkeit hat, kein Mensch kann sonst Unsterblichkeit haben. Und dann ist noch ein weiterer Bericht in der Bibel, und zwar der Bericht vom Baum des Lebens. Wir haben heute in der Gesprächsgruppe schon fast drauf gesprochen. Und wir wollen mal nachlesen. Ich glaube, das ist ein Verständnis über Leid und Krankheit. Und zwar in 1. Mose Kapitel 2. Heute kommen ein bisschen Bibeltexte, heute auf der Ring nach mitblättern. 1. Mose Kapitel 2, Vers 9. Und Gott, der Herr, ließ alle Arten von Bäumen in dem Garten wachsen, schöne Bäume, die köstliche Früchte trugen. In der Mitte des Gartens wuchsen der Baum des Lebens und Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Hier lesen wir, Gott ließ einen Baum des Lebens wachsen, einen Baum, der Leben bewirkt. Wozu denn? Die Menschen waren gerade geschaffen. Wir lesen, und Gott sah an, alles, was er gemacht hat, es war sehr gut. Aber Gott macht nicht sinnlos. Wozu schafft er einen Baum des Lebens? Wollen wir mal weiterlesen. In 1. Mose Kapitel 3, Vers 22 und 24, das ist dann nach dem Sündenfall. Und dort steht, dann sprach Gott der Herr, der Mensch ist geworden wie einer von uns. Er kennt sowohl das Gute als auch das Böse. Nicht, dass er etwa noch die Früchte vom Baum des Lebens pflückt und isst, dann würde er für immer leben. Deshalb schickte Gott, der Herr, Adam und seine Frau aus dem Garten fort, gab Adam den Auftrag, den Boden zu bearbeiten, aus dem er gemacht wurde. Und nachdem er sie aus dem Garten vertrieben hatte, stellt Gott, der Herr, Cherubim auf mit einem flammenden, blitzenden Schwert, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Dieser Baum des Lebens wurde von Gott in den Garten gepflanzt, damit die Menschen immer wieder davon essen konnten und somit ewig leben, immer leben. Die Menschen waren Gott aber ungehorsam. Somit tritt das ein, was Gott vorhergesagt hat. Die Menschen mussten des Todes sterben, indem er sie aus dem Garten vertrieb. Sie konnten nicht mehr von dem Baum die Früchte essen. Und der Baum existiert nicht mehr. Und somit müssen auch wir als Folge der Sünde Adam und Evas sterben. Und das wäre dann das Ende, wenn es nicht die gute Nachricht gäbe. Sie lautet nämlich in Offenbarung dann: Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes steht. Und ein anderer Text auch noch aus Offenbarung 22, 14. Selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie teilhaben an dem Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Wozu ein Baum des Lebens auf der neuen Erde? Hesekiel, Prophet Hesekiel, schreibt in der Zublick: Und an dem Strom, er schaut auf die neue Erde, an dem Strom werden an seinen Ufern auf beiden Seiten fruchtbare Bäume wachsen. Ihre Blätter werden nicht verwelken, mit ihren Früchten hat es kein Ende. Sie werden alle Monate neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden zur Speise dienen, okay, und ihre Blätter als Heilmittel. Heilmittel? In Offenbarung 22 geht nicht nur das Alte Testament, auch das Neue Testament. Offenbarung 22 hat Jesus dem Johannes eine Sicht gegeben und er beschreibt dort etwas. Offenbarung 22, 1 und 2. Hier steht das Gleiche wie im Buch Hesekiel. Und der Engel zeigte mir einen reinen Fluss mit dem Wasser des Lebens, so klar wie das Quell, der vom Thron Gottes und des Lammes entspringt und in der Mitte der Hauptstraße hinabfließt. Auf beiden Seiten des Flusses ist hier ein Baum des Lebens, der 12 verschiedene Früchte trägt, jeden Monat neue Frucht hervorbringt. Die Blätter dienen zur Heilung der Völker. Habt ihr gemerkt? Adam und Eva wurde der Zugang zum Baum des Lebens verwehrt, damit sie nicht ewig leben. Und auf der neuen Erde, das sind ja wesentlich mehr Menschen dann als im Paradies, dort wird es nicht nur einen Baum, sondern mehrere, viele Bäume des Lebens geben. Ich frage mich, wozu? Da steht, die Blätter dieses Baumes dienen als Arznei zur Heilung der Völker. Wenn man Arznei braucht, gibt es dann Krankheit? Nein, gar nicht. Der Prophet Jesaja hat deutlich gesehen, es gibt kein Leid mehr. Und auch die Offenbarung lässt uns keinen Zweifel, es geschrieben, es wird kein Leid, noch Schmerz, noch Geschrei mehr geben. Ich denke, die Bäume des Lebens sind dafür da, dass die Menschen auf der neuen Erde immer leben können. Sie werden immer wieder vom Baum des Lebens essen können. Das war so ein Exkurs, ihr könnt darüber nachdenken. Ich finde es für mich interessant. Aber zurück zur Krankheit. Also woher kommt Krankheit? Der Mensch wurde meiner Meinung nach von Gott als sterbliches Wesen geschaffen, mit einer Lebenserwartung von anfangs über 900 Jahren. Der Mensch entschied sich gegen die Anordnung Gottes und die Folge war, dass die Menschheit immer anfälliger wurde. Es entstanden Krankheiten durch ungesunde Lebensweise, Krankheiten durch Übertretung göttlicher Empfehlung für diese gesunden Lebensweisen. Und seit Noah von Gott noch der Fleischgenuss zugelassen war, sank das Lebensalter der Menschen deutlich innerhalb weniger Generationen ab. Es ist bekannt, dass Pflanzen, die absolut gesund sind, kaum von Ungeziefer befallen werden. Ja, ist sogar im Gegenteil, an solchen gesunden Pflanzen sterben Läuse ab. Und man hat auch mal an Menschen Versuche gemacht. Absolut gesunde Menschen haben Cholera-Bakterien zu sich genommen und sind nicht an der Krankheit erkrankt. Doch diese von Gott geschaffenen Bakterien und Viren bewirken dort ihre krankhafte Wirkung, wo der Mensch nicht mehr die Abwehrkräfte im natürlichen Maße hat. Krankheiten bei Menschen kommen auch, und das darf nie übersehen werden, auch direkt von Gott. Wir haben gelesen, Krankheiten wurden von Gott an einzelne Menschen, sowohl an ganze Menschengruppen gesandt, als Erziehung, als Ermahnung oder auch als Strafe. Und, was man auch nicht vergessen kann, auch von Satan können Krankheiten geschickt werden. Denk bloß an Noah oder an den Besessenen zur Zeit Jesu. Fazit: Obwohl der Tod und damit auch die Krankheit durch den Sündenfall in die Welt gekommen ist, kann man nicht sagen, Krankheit ist eine Folge persönlicher Sünde. Gute Menschen werden krank, und offensichtlich böse Menschen können eine robuste Gesundheit haben. Aber jeder Mensch, wir alle gehören zur Menschheit, die ist mit Adams Fall unter den Fluch der Sünde gekommen. Und dieser Fluch wirkt sich in Krankheit und Tod aus. Jetzt die Frage, wie bleibe ich gesund? Gut, ich könnte aus meiner Berufs- und Lebenserfahrung einiges zu diesem Thema beitragen. Aber ich möchte nur die Bibel als Antwort benutzen, denn in der Bibel steht sehr, sehr viel davon. In der Bibel steht 133 Mal krank oder Krankheit, jedoch zweimal so oft, 297 Mal gesund und Gesundheit. Wie bleibe ich gesund? Gott möchte, dass wir gesund bleiben, und Gott hat uns viele Ratschläge gegeben. Ich finde, der wichtigste Ratschlag für Gesundheit steht in 2. Mose 16, Vers 13. Das ist, was der Herr gesagt hat, morgen ist Ruhetag. Ruhe ist das Wichtigste, was der Mensch zu seiner Gesundheit braucht. Und das Gebot der Sabbatruhe war schon vor der Gesetzgebung am Sinai bekannt. Wie viele Stunden Ruhe hat uns Gott eigentlich mit dieser Anordnung geschenkt?
24.
24? Bitte? Pro Woche. 24 pro Woche, okay. Also ich behaupte zurzeit 34 Stunden. Am Freitag um 20 Uhr geht die Sonne unter. Ruhe. Bis zum Sabbatabend um 20 Uhr. Und dann wird es Nacht und am Sonntag früh geht die Sonne um 6 Uhr auf. Also 34 Stunden. So war es früher. Da machte der Mensch nicht die Nacht zum Tag, bloß um mehr tun zu können. Wenn wir den Ruhetag, so wie Gott uns geschenkt hat, so wie ihn vorgesehen hat, von Freitagabend bis Sonntag früh ruhen würden, hätten wir viele unserer Krankheiten nicht. Übrigens auch Jesu ruhte nach seiner Kreuzigung von Freitag bis Sonntag. Ein weiterer Gesundheitsratschlag der Bibel: 6 Tage sollst du arbeiten. Und so steht sogar da, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Gott hat den Menschen Bewegung verordnet. So manche Krankheit entsteht durch zu viel Ruhe genauso wenig wie durch zu wenig Ruhe. In der Bibel steht außerdem sehr viel von Essen und Trinken. Und wenn so viel drinsteht, dann ist das eine wichtige Sache. Das erste Gebot, das Gott den Menschen gab, steht im Schöpfungsbericht und lautet: Du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Damit schenkte Gott den Menschen das Wunder des Essens. Und nach dem Gebot des Essens kümmert sich Gott gleich darum, was soll der Mensch essen und was nicht. Und der Schöpfer sprach im Paradies: ich habe euch die Früchte aller Pflanzenbäume zur Nahrung gegeben. Und nach der Sintflut war eines der ersten Worte an Noah die Erweiterung des Essensgebotes. Da sagt Gott, alles, was sich regt und lebt, von ihrem Fleisch könnt ihr euch ernähren, so wie das grüne Kraut soll es eure Speise sein. Damit war das Fleisch als Nahrung zugelassen, entsprach aber nicht den ursprünglichen Plan Gottes. Der ursprüngliche Plan waren die Früchte. Und dann kam das Kraut hinzu. Na gut, okay, ich sage immer zu meiner Frau, das Kraut war der für Tiere, ich muss den Salat essen. Aber dann kam das Kraut dazu und dann noch die Fleischnahrung. Aber dadurch, dass das Fleisch zugelassen war, was nicht im Plan Gottes war, wurde auch ein deutliches Absinken des Lebensalters, kann man dann bemerken. Es sind so umfangreich, die Speisegesetze, die in den Mosebüchern zu finden sind. Man könnte viel darüber sprechen. Ein Beispiel, wir sprechen halt Cholesterin, so das große Thema Cholesterin. Im Alten Testament heißt, ihr sollt kein Fett essen. Das sei eine ewige Ordnung für alle eure Nachkommen, dass ihr weder Fett noch Blut esst. Oder? Da steht dort, ich gab ihnen meine Satzungen und lehrte sie meine Gebote, die der Mensch befolgen muss, wenn er leben will. Es ist erstaunlich, was alles in den Büchern Mose zur Verhütung von Krankheit steht. Da geht es nicht nur um Nahrung, es geht über Hygiene und auch über allgemeine Lebensregeln. Und Gott sagt deutlich zu seinem Volk, wirst du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchen. Alles tun, was recht ist vor ihm, merken auf alle seine Gebote und halten alle seine Gesetze, so wird der Herr jede Krankheit von dir abwenden. Ihr werdet keine der Krankheiten bekommen, mit denen ich die Ägypter bestraft habe, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Die Antwort auf meine zweite Frage, wie bleibe ich gesund, könnte lauten: Studiere die Anweisungen Gottes in der Bibel, halte dich daran, dann wirst du garantiert von vielen Krankheiten verschont. Und nun zur dritten und letzten Frage. Wo finden wir Heilung, wenn wir krank sind? Und hier habe ich wieder zwei Bibeltexte zum Nachdenken. Der erste in 2. Könige, Kapitel 1. Vers 2 bis Vers 4. Eines Tages fiel Ahasja durch das Gitter in einem der oberen Gemächte in Samaria und verletzte sich. Er schickte Boten und beauftragte sie, geht und fragt Baal Sebub, den Gott von Ekron, ob ich wieder gesund werde. Da befahl der Engel des Herrn Elia aus Tischbe, geht dem Boten des Königs von Samaria entgegen und frage sie, warum wollt ihr Baal Sebub, den Gott von Ekron, befragen? Gibt es denn keinen Gott in Israel? Deshalb spricht der Herr, du wirst dich von deinem Bett, auf dem du liegst, nicht mehr erheben, sondern sterben. Und der zweite Text, wieder ein König, König Asa in 2. Chronik 16. Und Asa bekam ein schweres Fußleiden. Aber auch diesmal suchte er seine Hilfe nicht beim Herrn, sondern bei den Ärzten und er starb. Wir haben jetzt hier zwei Berichte von Königen der Bibel, wie sie keine Heilung fanden. Warum? Sie wählten den falschen Weg. Der eine ging zu fremden Mächten und der andere suchte seine Heilung nur bei der Heilkunst. Es gibt auch Menschen, die glauben, dass jede Krankheit durch Glauben geheilt werden kann. Und die Erfahrung spricht dagegen. Es gibt auch Menschen, die meinen, der Auftrag Jesu an seine Jünger heilt die Kranken, dass dieser Auftrag immer und heute gelten muss. Und doch lese ich aus der Bibel eine andere Erfahrung. Der Apostel Paulus. Paulus hatte Heilkraft von Gott bekommen. Und trotz mancher Heilung, die berichtet wird von ihm, Er lässt seinen Mitarbeiter Trophimus krank in Miele zurück. Und seinen anderen Mitarbeiter Timotheus empfiehlt er für seinen kranken Magen: Trinke nicht länger nur Wasser, gebrauche Wein, um deines Wagens willen und deiner häufigen Unwohlsein. Und für sich selbst war er vergeblich darum, vom Pfahl im Fleisch befreit zu werden. Einen Weg zur Gesundheit fand ich in einer jüdischen Schrift im Buch Sirach. Das Buch Sirach aus den Apokryphen, 180 vor Christi geschrieben, dort steht, und ich denke, das ist sehr bemerkenswert und auch für uns heute noch gültig: Ehre den Arzt mit gebührender Verehrung, damit du ihn hast, wenn du ihn brauchst. Denn der Herr hat ihn, den Arzt, geschaffen und die Heilung kommt vom Höchsten. Der Herr lässt die Arznei aus der Erde wachsen und ein Vernünftiger verachtet sie nicht. Der Herr Gott hat solche Kunst den Menschen gegeben, um sich herrlich zu erweisen durch seine wunderbaren Mittel. Und der Apotheker macht Arznei daraus und damit heilt Gott und vertreibt Schmerzen. Mein Kind, wenn du krank bist, so missachte dies nicht, sondern bitte den Herrn, dann wird er dich gesund machen. Lass ab von der Sünde, reinige dein Herz von aller Missetat und danach lass den Arzt zu dir kommen, denn der Herr hat ihn geschaffen und weiß ihn nicht von dir, wenn du ihn brauchst. Es kann die Stunde kommen, ehe der dem Kranken allein durch die Hand der Ärzte geholfen wird. Denn auch sie werden den Herrn bitten, dass es ihnen gelingen lässt, damit es sich mit ihm bessert und er gesund wird und wieder für sich sorgen kann. Ich denke, das sind sehr gute Hinweise, vor 2000 Jahren schon geschrieben. Aber ich möchte auch den Apostel Jakobus nicht vergessen, auch ihn in Erinnerung bringen. Der Apostel Jakobus sagt zu uns: Ist jemand von euch krank, so soll er die Ältesten der Gemeinde zu sich bitten, dass sie für ihn beten. Und dann sagt er: Darum sollt ihr eure Sünden bekennen, füreinander bitten, damit ihr geheilt werdet. Die Hilfe heißt dann, dass Gott die Krankheit fortnimmt oder bestehen lässt. Auf jeden Fall hat Gott verheißen, dass er Kraft zum Tragen gibt. Gesundheit, Krankheit, mit beiden haben wir zu tun. Ich wünsche, dass ihr so gesund wie möglich seid und bleibt. Und unser Bruder Paulus meint dazu, und das ist das Letzte: Ob ihr krank oder gesund seid, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christo Jesu an euch. Amen.